Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bewusste Meinung. Mein Name ist Stefan Schmitz und heute zu Gast ist die Angela. Angela, wie geht's dir?
Ja, lieber Stefan, mir geht es Gott sei Dank sehr gut und ich freue mich total, dass wir das so kurzfristig einrichten konnten, uns hier zu treffen in diesem tollen Studio, welches ihr euch da eingerichtet habt. Ihr seid ja Unternehmer, macht das alles so nebenbei und ich habe überhaupt keine Zeit gehabt, Nein zu sagen und deswegen freue ich mich umso mehr, heute hier zu sein bei euch.
Schön, dass du da bist. Wolltest du den Zuhörer mal ganz kurz erläutern, wer du so bist, was du so machst, damit wir ein Bild von dir bekommen?
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Angela Willeke und ich arbeite man mag es gar nicht laut sagen, aber seit über 15 Jahren schon für einen Verband, das ist der BVMW, der sich ja zur Aufgabe gemacht hat, die Interessen des deutschen Mittelstands zu vertreten. Das hört sich auf der einen Seite sehr konservativ an, ist es manchmal auch, aber hier geht es uns um das Netzwerken gemeinsam mit den mittelständischen Unternehmen. Momentan ist es natürlich eine Zeit, die uns alle sehr betroffen macht, ne? Corona-Krise, wem sage ich das? Und ja, da sind wir noch mehr daran, unsere mittelständischen Mitglieder mit Informationen zu versorgen, zu vernetzen, aber auch zu motivieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt seit 15 Jahren dabei. Ich habe noch nie so ein positives Gefühl gehabt, was die Kraft und die Stärke dieser Menschen anbetrifft, die in den mittelständischen Unternehmen in Deutschland arbeiten. Also jeder Tag beeindruckt mich mehr und mehr nach dieser langen Zeit.
Kannst du uns dazu mal ein Beispiel nennen? Was sind so positive Ereignisse?
Ja, positive Ereignisse, das ist auch die menschliche Seite, ne? Also wenn man sich überlegt, wir haben ja roundabout 3,5 Millionen mittelständische Unternehmen in Deutschland. Davon sind ja über 80% Kleinstunternehmen. Was sind Kleinstunternehmen? Ich will jetzt gar nicht in die Definition gehen. Stellt euch einfach mal vor, das sind so Unternehmen, die 10, 20 Mitarbeiter beschäftigen, maximal 2 Millionen Umsatz haben. Und das sind natürlich auch genau die, die momentan am meisten betroffen sind. Es ist immer so ein bisschen, oder ich fühle mich immer so ein bisschen fremd dabei, wenn ich sage, der Mittelstand, weil der Mittelstand ist genauso heterogen wie du und ich. Na, da gibt es natürlich Branchen, die ganz besonders getroffen sind. Das muss ich auch nicht sagen. Das ist die Touristikindustrie, das ist die Veranstaltungsindustrie. Das ist teilweise sehr, sehr traurig. Aber auf der anderen Seite erlebe ich dann natürlich Menschen, die mit so einer Vorbildfunktion in die Unternehmen gehen und im Grunde nicht wissen, was sie planen sollen, weil das sind eben nicht so große Unternehmen, die so klar strukturiert sind, dass sie eben auch Cashflow haben, dass sie die nächsten 5 Jahre überbrücken können. Aber sie haben eins, sie gehen in die Unternehmen als Vorbild, sie jammern nicht, im Gegenteil, sie motivieren ihre Mitarbeiter noch und das ist das, was mich unglaublich beeindruckt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die anderen Unternehmen und ich habe auch gerade, jetzt bevor ich hierher reingesprungen bin, ja, in der Kürze der Zeit, habe ich ein größeres mittelständisches Unternehmen befragt, welches aus dem Elektronikbereich kommt und welches dringend auf elektronische Komponenten angewiesen ist. Und ich habe gesagt, du weißt du was, ich habe gleich ein Gespräch, sag mir doch mal, wo der Schuh drückt. Mhm. So, und da hat er mir gesagt, ja, der Schuh drückt momentan überall, aber das größte Problem sind natürlich die Halbleiter, die Komponenten, die wir nicht bekommen.
Lieferfähigkeit ist hier das Stichwort. Ne?
Ein ganz, ganz großes Problem für mittelständische Unternehmen, die eben ja leider abhängig sind natürlich vom Auslandsmarkt. Und wir wissen ja alle, wie wichtig Effizienz, Produktions- und Prozesseffizienz ist, gerade hier in Deutschland. Dadurch sind wir ja auch groß geworden. Und der sagte dann zu mir, ja, aber das ist ja kein politisches Thema. Dann frage ich ihn, wieso ist das kein politisches Thema? Das ist ein absolut politisches Thema. Mhm. Und warum ist es ein politisches Thema? Weil es natürlich auch wieder Abhängigkeiten bedeutet. Das heißt, was können wir denn ändern, damit wir nicht mehr abhängig sind vom Ausland? Und wo fängt das an? Und das fängt für mich beim Thema Bildung an.
Oh ja, sehr gute Überleitung.
Ja, da grinste er und sagte, ja, eigentlich haben Sie recht. Und wissen Sie was, das Thema nehme ich jetzt mal mit, wenn ich darf, in den Podcast, weil das ist ein ganz klassisches Beispiel, wie es draußen, und ich sage ganz bewusst draußen, in der echten Welt momentan läuft.
Angela, an welchem Punkt steht der Mittelstand bezüglich der Bildung? Wo sind wir denn da gerade?
Ja, das ist eine gute Frage. Entweder vergleicht man mit sich selber vor 20 Jahren oder man hat natürlich auch die Möglichkeit, sich mit anderen zu vergleichen, mit anderen Ländern zum Beispiel. Ich versuche es mal abstrakt zu sagen, was auch als Impuls angesehen werden dürfte. Wir müssen einfach zukunftsfähiger werden. Ja, also wir haben einfach Strukturen, die komplett veraltet sind. Ich bin selber ausgebildete Trainerin. Ich wundere mich manchmal, wie man mit jungen Leuten, ihr seid ja auch noch ein bisschen jünger als ich, ja, so wie ich das zumindest so sehe, ja, wie man versucht, jungen Leuten was beizubringen. Und dieses ganze Thema digitales Lernen, E-Learning oder auch die Bildung dazu zu benutzen, dass ein Land, eine Volkswirtschaft auch zukunftsfähig ist, ja, da muss ich dringend was tun. Ich sage mal mit einem Wort, wir brauchen keine Wissenschaftler, sondern wir brauchen Manager. Und die Universitäten, mit Verlaub, ich hoffe, dass ich mir jetzt keine Feinde mache. Und wenn, dann sollten wir gerne mal miteinander reden. Mir geht es da um einen konstruktiven Beitrag natürlich auch. Die Universitäten bilden Wissenschaftler aus und die Unternehmen brauchen Manager. Und gerade jetzt, wo wir in eine völlig neue Zukunft gehen, wo sich die Wirtschaft komplett verändert, das kann man akzeptieren, aber in erster Linie sollte man sich erstmal bewusst werden, dass es uns betrifft. Ja, das ist was anderes als das Bewusstsein, dass sich was verändert. Es gibt ja diesen wunderschönen Satz, whether you change your world or the world changes you. Und der hat wohl mehr Bedeutung denn je gehabt. Also was ich sagen will, wir müssen einfach wieder verzahnter werden. Die Wirtschaft muss sich mehr verzahnen mit den Universitäten. Wir brauchen eine neue Form der Start-up-Kultur, wir brauchen eine Gründerkultur, wir brauchen ein positives Miteinander auch und auch eine Akzeptanz, die wichtig ist, dass wir die selbstständigen Unternehmen, und das ist wirklich nur in Deutschland so, nicht als alleinigen oder separaten Kosmos betrachten, sondern es ist alles verzahnt mit dem Mittelstand und umgekehrt auch. Und da müssen wir einfach ganz klar sehen, wo ist die Zukunft, wo kann sich Deutschland auch, und man darf auch mal wirklich an Deutschland denken, wie kann denn Deutschland wieder groß werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Wo ist denn die Agenda 2030 für Deutschland? Wo sind die neuen Technologien, wo wir stark sind, wo wir auch mit dem Ausland mithalten können? Ja? Ich weiß nicht, ob das euch so klar ist, aber China hat sich ganz klar auf die Agenda geschrieben, dass die 2025 Technologieführer werden.
Ja, das ist doch relativ nah. Ja, das ist, glaube ich, unbestritten, dass die auch vielleicht jetzt schon da sind. Wenn man mal überlegt, wer ist Weltmarktführer in zig Branchen, dann ist China ganz, ganz weit vorne.
Ja, und ich habe den Eindruck, dass das ignoriert wird. Oder geht es uns zu gut, dass wir vielleicht tatsächlich in so einer Art Convenience-Zone sitzen?
Na klar, Komfort. Ne? Entwicklung tut weh.
Ja, genau. Was mich stört, ist ganz ehrlich, dass die Mittelständler genau dahin gehen, die machen, die schauen, wo bleibe ich? Es gibt auch jetzt gute Beispiele für die Corona-Krise von Unternehmen, die in einer unglaublich kurzen Zeit mal eben ihre Produktion verändert haben. Ja, weil sie docken an mit China und es die große Frage ist, Protektionismus oder Kollaboration? Für mich stellt sich die Frage überhaupt nicht, weil die Welt wird sich verändern.
Ja, definitiv, klar.
Und wenn wir kollaborieren wollen, dann müssen wir natürlich das auch aus einer Stärke heraus tun können, die auf Augenhöhe ist.
Ja. Lass uns doch mal ganz kurz in das Thema Bildung einsteigen, weil da hast du vollkommen recht, da finde ich auch, da setzt die Basis an. Ich würde dazu gerne mal ein praktisches Beispiel bringen. Ich denke mal, du in der Grundschule hast einen Turnister gehabt, ich selber habe auch einen Turnister gehabt und meine kleine Tochter hat ebenfalls einen Turnister. Und über die ganze Generation hinweg ist das Gewicht des Turnisters relativ gleich geblieben. Du hast gerade eben auch die Digitalisierung angesprochen. Warum muss meine Tochter ja, mit 7 Jahren sich einen ergonomischen, rückenschonenden Turnister überziehen, wenn ich da einfach ein iPad mitnehmen kann, wo alles drauf ist.
Ja.
Also die Lösung ist ganz woanders.
Ich nehme die Frage mal als Betroffene und Außenstehende an, aber ich sage einfach nur, oh mein Gott. Wir haben ja, ich sag mal, diese Krise, wir wollten eigentlich nicht so viel drüber reden, aber jetzt sitzen wir doch mittendrin. Aber es ist ja, die Krise hat ja, vernetzt sich ja mit allen und allem und hat halt ihre Resultate. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil die jungen Leute sind ja auch so sozialisiert, dass sie mit digitalen Techniken aufwachsen. Und es wäre doch irrsinnig, wenn wir da Gegentrends machen. Man kann doch den Trend nicht aufhalten. Also ich sag mal, kannst du dir vorstellen, dass es mal irgendwann mal Kutschen ohne Pferde gibt? Ja? Diese Frage hat man sich vor 100 Jahren gestellt. Und wir sollten einfach akzeptieren, dass wir die Zeit nicht anhalten können. Und wenn wir unseren Kindern was Gutes tun wollen, ich sage das jetzt einfach mal so, dann gehen wir mit der Zeit. Weil wir unterschätzen unsere Kinder auch, finde ich.
Ja, ich glaube auch dieses Gegenwehren, das bringt mehr oder das bündelt mehr Kraft und mehr Ressourcen, wie mitzuschwimmen. Ne?
Aber ganz genau.
Und von daher finde ich es immer ganz gut, die Perspektive zu sehen, den Trend zu erkennen und mitzuschwimmen. Ja? Das ist auch viel angenehmer, im Strom mitzuschwimmen, wie dagegen zu schwimmen.
Finde ich gut, was du sagst, weil das ist auch natürlich eine Frage der menschlichen Psychologie. Ne? Stell dir mal vor, wie alt ist deine Tochter?
7.
Ja, und stell dir mal vor, deine Tochter wird jetzt so erzogen im Sinne pädagogischer Erziehung, weil wir sprechen ja von pädagogischer Erziehung auch. Es ist ja nicht nur Bildung, Ausbildung oder Sonstiges, es ist ja die Vorbereitung aufs Leben. Das impliziert ja der Begriff Pädagogik. Mhm. Und jetzt ist deine Tochter so ausgebildet, dass sie mit dem Ranzen und mit einem, ich weiß gar nicht, wie sieht denn das dann aus, mit einem Stück Papier in der Hand dann ihre Notizen macht, um ihren Tag zu strukturieren später. Und sie landet aber in einer Welt, die komplett digitalisiert ist. Wie schwer ist das denn für ein Kind, welches im Grunde von dieser Welt, wie du genau richtig gesagt hast, finde ich, ferngehalten wird, und zwar bewusst?
Da liegt der Bildungsauftrag, denke ich, bei den Eltern. Wenn die jetzt das auch noch verpassen, das Kind wirklich zu erziehen in die neue Welt hinein, dann hat das Kind echt ein Problem.
Wie siehst du das? Was machst du? Hast du Möglichkeiten, da zu appellieren oder vielleicht auch mal eine Tür zu öffnen? Was jetzt die, ja, von Bewusstsein will ich gar nicht sprechen. Ich glaube schon, dass es grundsätzlich bewusst ist, dass unsere Welt sich ändert, dass also ein Pad oder eine smarte Struktur, eine smarte Organisation oder ein smartes Lernsystem einfach ein Must ist. Was tust du, um da die Einstellung zu verändern, die letztendlich dazu führt, dass sich etwas verändert?
Ja, also speziell bei meiner Tochter in der Schule, bin ich ganz ehrlich, da tue ich nicht wirklich viel, sondern ich lasse es laufen. Und jetzt erst durch unseren Podcast wird mir bewusst, dass es eigentlich total Blödsinn ist. Denn da kann man genauso was zu sagen wie zu anderen Dingen. Und vielleicht den Stein einfach, wir müssen den Stein ins Rollen bringen. Und wenn keiner was sagt, dann passiert auch nichts.
Hast du denn das Gefühl, dass das bewusst blockiert wird? Oder
Nein.
haben die auch irgendwelche substanzvollen Argumente? Das würde mich Nein. jetzt mal interessieren, weil ich habe leider keine Kinder, deswegen bekomme ich das nicht mit. Aber ich sehe natürlich, was passiert. Und viele Freunde und Bekannte haben natürlich auch Kinder. Und es ist ja nicht nur das, sondern es kommt ja jetzt natürlich auch diese wirklich grauenhafte Situation des Homelearnings dazu. Ja, das ist ja, da hat man ja noch nicht mal da, hat man ja, ich meine, wir sind seit einem Jahr jetzt in der Krise und man hat es immer noch nicht geschafft, hier Strukturen hinzubekommen oder Prozesse oder Tools vielleicht mal anzubieten, wie in so einer Checkliste oder so. Das ist doch eigentlich einfach.
Es ist Wahnsinn. Also wir müssen im Prinzip, wenn wir dieses Homeschooling machen, dann haben wir unser Buch, wo unsere Tochter was reinschreibt, also ihre Aufgaben halt macht. Das wird abfotografiert und hochgeladen. Und das macht man halt seit einem Dreivierteljahr ungefähr. Da passiert keine Veränderung. Und auf deine Frage vorhin, ist das vielleicht mit Absicht geblockt, würde ich sagen, nein, wir haben zwei Probleme. Zum einen ist es der Komfort. Also man entwickelt sich immer, sehr wenige Menschen wollen raus aus dieser Komfortzone.
Ja,
und was Neues ist erstmal schlecht, denn das alte System funktioniert ja noch, ne? Aus deren Perspektive.
Dadurch sind aber schon viele Reiche ziemlich schnell untergegangen.
Ja, genau so ist es. Und der zweite Punkt ist, das ist auch nur eine Behauptung von mir, ich glaube, wir verwalten uns auch in Schulen zu Tode. Ja, in Deutschland verwalten wir uns zu Tode. Speziell in den Schulen ist es auch so, die Lehrer sagen einfach, ey, wir müssen so viel bürokratischen Kram machen. Wir kommen gar nicht dazu, freie Ressourcen aufzubauen, um uns in neue Systeme einzudenken. Und ich glaube, das ist einfach ein Problem, ne? Aber das ist ein grundsätzliches Problem in Deutschland.
Was dann natürlich auch dazu führt, zu einem Lehrermangel, ne? Wenn man sich das mal überlegt. Wir haben allerdings auf der anderen Seite jetzt ein Gesetz, welches sich E-Government nennt. Ja, wir haben ja geplant, dass wir entbürokratisieren, auch in den Behörden. Es gibt ja wirklich ein Gesetz, welches sagt, wir müssen bis es 2025 digitaler werden. Warum tut sich da eigentlich nichts? Ne? Und mich wundert das, ich möchte es auch gar nicht verurteilen, aber mich wundert das, dass man immer noch in Deutschland Post bekommt mit Dateien, die, wenn man ein bisschen Glück, sogar PDFs sind, ja, es werden teilweise noch Word-Formate verschickt und die PDFs ist noch nicht mal füllbar. Man muss die ausdrucken, mit der Hand ausfüllen und dann per Post zurückschicken, weil auch da ein Original gebraucht wird. Es gibt sowas wie digitale Signaturen, es gibt sowas wie digitale Authentifizierung. Da lade ich mir eine App runter und das kann ich dann für alle, bei denen ich mich legitimieren muss, machen. Wir haben schon längst eine Möglichkeit, Access zu bekommen über einen Fingerabdruck und so weiter. Aber das brauchen unsere Kinder doch, wenn die Teil unserer Wirtschaftswelt werden sollen. Deswegen verstehe ich nicht, dass man da nicht mal sagt, okay, wir müssen doch mal eine Agenda machen, dass wir hier ein bisschen besser strukturiert sind, dass wir uns hier verändern, weil es geht nicht anders. Und letztendlich sind unsere Kinder oder deine Kinder die Leidtragenden davon, weil die müssen genau das aufholen, was sie jetzt in der Zeit nicht geschafft haben. Und dazu kommt natürlich noch die Lernmotivation, die ist natürlich auch nicht die beste, weil sogar jetzt die Sozialisierung, die so wichtig ist für Kinder oder Jugendliche, die wird ja jetzt durch Corona auch sehr stark eingeschränkt. Das heißt, die sind schon unter Druck genug, die sind schon belastet genug. Warum geht man da nicht einfach mal den Schritt der Einheitlichkeit, des einheitlichen Zieles, der einheitlichen Ideale, dass man einfach mal sagt, komm, wir krempeln mal die Ärmel hoch und wir haben Ziel, sie haben Zeitziel und bis Ende des Jahres sind wir komplett mit der Digitalisierung durch, mhm. So wie das Unternehmer auch gemacht haben.
Genau, weil wir haben ja Betriebe oder wir haben ja den Mittelstand oder auch Konzerne, die diese Digitalisierung ja für sich vorangeschritten haben, also beispielsweise Bankkonten kann ich ja online erstellen, ich kann mich darüber auch identifizieren, aber wo passiert sowas nicht? Und das ist halt beim Amt.
Also ja.
Da ist das Problem, ne? Da sind wir eingerostet, da passiert gerade nichts, also eine ganz komische Kultur, finde ich, wo halt auch immer wieder dieses Thema der Beamten halt immer wieder rauskommt. Ne? Ist nicht mein Zuständigkeitsbereich, dann müsst ihr den Kollegen fragen, ich habe keine Sprechstunde, ja, Überstunden werden nicht gemacht, wenn es gerade ansteht. Wobei, ich will das nicht jetzt über einen Kamm scheren, aber dieses...
Das kann man auch nicht. Ich würde gerne, du kannst dir vorstellen, von meinem Berufsstand, dass ich da ein Fass aufmachen könnte. Ich würde es auch nicht über einen Kamm scheren, weil es ist schon schwierig, allein den öffentlichen Dienst, die öffentliche Administration separat zu betrachten, weil da sind wir auch sehr weit weg. Ja? Wir werfen ja den Behörden vor, dass sie weit weg von der Realität sind. Wir sind das auch. Was ich damit sagen wollte, ich will gar nicht verurteilen. Ich glaube auch, dass jede Verwaltung auch ihre Probleme hat. Aber ich finde es gut, was du gesagt hast, weil was uns fehlt, schau mal, wir sind in einer Zeit, die schlimmste ist und auch noch nicht beendet ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir hatten in 2008 die große Lehman-Krise, da war ich auch schon tätig unterwegs für den Mittelstand. Das war, was den Wirtschaftseinbruch anbetrifft, sogar noch schlimmer. Also zumindest was die Zahlen anbetrifft, das waren damals 8%. Heute sind wir für 2020 bei 5%. 3% werden jetzt wieder erwartet. Also dieses klassische V, was man da zu erwarten hat, 2022 werden wir wieder, wenn nichts kommt, in den normalen Rhythmus gelangen. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass der normale Rhythmus auch ein veralteter Rhythmus ist. Ja.
Und der sehr viel Schulden mit sich bringt, ne?
Das ist ja die Post-Corona, ja, sozusagen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, da hat sich noch niemand wirklich richtig Gedanken drüber gemacht, ne?
Aber ganz ehrlich, ich habe meiner Frau gesagt, nur mal, dass du mal so ein bildliches Beispiel hast. Für mich ist das so, ein ganz normaler kaufmännischer Angestellter mit einem durchschnittlichen Einkommen. Für mich ist das bildlich gerade so gesprochen, wenn er sich einen Kredit aufnehmen würde von 10 Millionen, sich ein Haus kauft, sich Sportwagen kauft und die ganze Kohle auf den Kopf haut, dann wird diese eine Person mit seinem Gehalt diesen 10-Millionen-Kredit niemals zurückzahlen können, sondern dessen Kinder und dessen Kindeskinder werden diesen Kredit zurückzahlen.
Ja, ich weiß, was du meinst, okay.
Und einfach mal diese Ausmaße, und wir sind noch lange nicht zu Ende, ne? Denn wir haben ja, glaube ich, jetzt in der EU 750 Milliarden Euro aufgenommen in dem Rettungspaket. Ja. Und es sind ja, das nächste Paket ist ja schon angesprochen. Also es wird ja immer noch mehr. Wir sind doch nicht irgendwie, wo wir sagen, jetzt sind wir am Ende und jetzt haben wir mal einen aktuellen Stand. Wir reden von x Euro, die wir zurückzahlen müssen. Nein, es werden ja immer noch mehr.
Ja, du sagst wir. Frag mal wer.
Ja gut, ich glaube, der Mittelstand ist der, der es zurückzahlen wird.
Ja, die nachfolgende Generation.
Genau.
Die jungen Leute.
Genau so ist es.
Da hast du völlig recht. Und dazu kommt ja noch, wenn man jetzt, ich sag mal, wieder hofft, es wird alles wie vorher. Das glaube ich nicht, weil wir natürlich auch als Volkswirtschaft nicht mehr so groß sein werden. Die Welt hat sich verändert. Auch die Macht, die Wirtschaftsmacht verändert sich einfach. Und man muss doch mal ernsthaft fragen dürfen, wie wir dagegen anhalten wollen. Es kann doch nicht sein, dass wir uns jetzt auf sowas konzentrieren, dass wir verharren in verkrusteten Strukturen, dass unsere Kinder nicht vernünftig modern ausgebildet werden, dass wir immer noch einen Stand haben wie 2008, komplett veraltete Systeme, die sich noch nicht mal selber finanzieren können. Die Rentenversicherung ist vor 8 Jahren schon, oder 2008 schon hatten wir schon das Problem. Seit 20 Jahren, 25 Jahren hatten wir das Problem, was wir schon längst wussten, dass zu ein Drittel momentan die Rentenversicherung auch über Steuer finanziert wird. Das kommt ja auch noch dazu.
Ja.
Und woraus wollen wir denn schöpfen? Wir leben ja schon seit 20 Jahren nur von unseren Assets, was auch dazu führt, was du gerade sagtest. Und den Punkt fand ich sehr wichtig, den haben wir jetzt ein bisschen verloren. Diese Convenience-Zone. Mhm. Ja? Wir leben auf sehr dünnem Eis. Nochmal zum Thema Bürokratie, wenn wir das jetzt mal überstülpen, wenn es auch ein bisschen oberflächlich ist, auf öffentliche oder die Administration, um nicht den öffentlichen Dienst bitte nicht da komplett falsch zu beurteilen, nennen wir es mal die öffentliche Administration, da gebe ich dir völlig recht. Mhm. Weil es kann nicht sein, und ich habe es auch immer wieder gehört, die Bürokratie, die Bürokratie, die Bürokratie. Um da einen Punkt aufzufassen, wir verwalten uns hier dumm und dämlich, Ja, du sagst selber, selbst die Lehrer, was ich bis heute nicht wusste, deswegen danke nochmal für diesen Impuls, das war mir auch nicht klar. Man muss eben immer vorsichtig sein, wenn man sich mit anderen Welten beschäftigt, die man noch nicht kennt, aber eben doch betroffen ist. Die Bürokratie, der Aufwand ist einfach zu hoch und das belastet einen einfach auch und das kann man eben wegdrücken mit guten digitalen Tools, sagen wir doch mal ehrlich.
Na klar, das also KI selber, kommt immer mehr. Ne?
KI kommt immer mehr, aber was mir persönlich fehlt, ist auch, wenn man jetzt mal in Richtung Gesellschaft geht, was mir persönlich fehlt, ist auch das Bewusstsein der ganzen Gesellschaft, dass wir alle in einem Boot sitzen. Ob du in der Behörde arbeitest, ob du als Polizeibeamter arbeitest, ob du als Unternehmer arbeitest oder ob du vielleicht gerade zur Uni gehst, wir sitzen in einem Boot. Und ich würde mir wünschen, dass dieses Boot mal wieder ein bisschen mehr eine größere Rolle spielt.
Sehr, sehr guter Punkt. Ja? Ja.
Und ich habe gerade jetzt auch, wie gesagt, mit einem Unternehmer, einem Geschäftsführer von einem großen mittelständischen Unternehmen gesprochen, kurz bevor ich hierher gekommen bin und den ich gefragt habe, komm, sag mir mal, wo der Schuh drückt, weil du bist derjenige, der ja viel bessere Antworten geben kann im Zweifel als ich selber. Der hat einfach auch diesen Punkt angesprochen, Bürokratie, das geht nicht mehr, wir können doch nicht uns mit Administration beschäftigen und nichts davon haben, und wenn ein Unternehmer Menschen beschäftigt, dann muss man das als Investition sehen und nicht als Ausgabe. Das bringt nun mal das System mit sich.
Ja. Ja?
Und nochmal zum Thema Bildung, da meint er auch, er sagte ja, dass dieses Thema, dieser unglaubliche Lieferengpass, in dem wir jetzt sitzen, VW macht es ja vor, die machen ja schon die wollen jetzt in Zukunft ihre eigenen Chips entwickeln und sich unabhängig zu machen. Da sehe ich dann eben doch ein Punkt, was die Politik anbetrifft. Wir müssen uns unabhängig machen. Wir müssen uns wieder auf unsere Stärken konzentrieren. Es kann doch nicht sein, dass wir uns in der größten Krise auf die Verwaltung konzentrieren und von der Verwaltung gesteuert sind. Wir müssen von Innovationen gesteuert werden dürfen. Wir brauchen neue Start-ups. Wir müssen auch zusehen, dass die Unternehmen, die jetzt in den nächsten 10 Jahren aus Altersgründen ausscheiden, davon sind ja über 3-4 Millionen Arbeitsplätze im Zweifel auch getroffen, dass wir die immer irgendwie auffangen.
Aber ist das vielleicht gewollt? Ist das gewollt, dass wir vielleicht abhängig sind von einer Seite?
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich sage jetzt mal ganz pragmatisch, es ist völlig normal in einer Marktwirtschaft, dass einer den anderen von sich abhängig macht.
Mhm.
Und die Frage ist nur, wer es ist.
Ja, ist ein spannendes Thema.
Man muss einfach sich eins vor Augen halten. Die USA haben gerade 2 Billionen Dollar investiert in Infrastruktur. Die sind aufgewacht. Ich sehe das im Übrigen auch persönlich unabhängig von Trump, weil diese ganze Diskussion ist mir viel zu flach. Die Frage ist doch, wo das Land hin will und wie wir uns beteiligen können mit unserem Mittelstand zum Beispiel. China macht eine ganz andere, eine viel größere Nummer in Anführungsstrichen. Die verändern wirklich die Weltordnung, weil die neue Seidenstraße ist das größte Projekt, was man jemals gesehen hat. China hat momentan ein Wirtschaftswachstum von über 18%.
Mhm. Unmittelbar nach Corona.
Yes.
Ne? Das sind die Weltmeister.
Ja, sie sind Weltmeister. Aber was machen die? Aber man kann ja nicht immer dagegen sein. Man kann sich doch nicht in den Kaninchenbau verziehen und einen auf totes Kaninchen machen und seine Zeit, die ja auch wertvoll ist, wie du weißt und ich weiß, investieren in Jammern und Meckern und die bösen, bösen Chinesen. Ja?
Oh, da hast du noch das richtige Thema für mich aufgemacht, nämlich mal ein paar Ideen dazu, ein paar Lösungsansätze dazu mal zu durchdenken. Ich glaube, ein Problem dabei ist, dass wir diese Mentalität haben, es muss gut und günstig sein. Wenn wir dafür mal ein anderes Bewusstsein schaffen, und vielleicht hilft uns dabei die Heranwachsgeneration, dass wir ein bisschen mehr Geld wieder investieren für ein Produkt, was auch in Deutschland gefertigt werden könnte, dann haben wir vielleicht eine Chance, Dinge in Deutschland zu produzieren. Aber Stand jetzt ist es so, dass ganz viele Dinge müssen gut und günstig sein. Und die kommen einfach über Container extrem günstig von China.
Ja, dann musst du Lieschen Meyer, Müller und mir auch sagen, dass ich nicht mehr da und da einkaufen soll. Den Trend wirst du nicht aufhalten. Das ist ja sowas wie Positionierung, die du meinst, ne? Wo soll sich Deutschland positionieren oder Konsum oder Verbraucherverhalten?
Genau.
Also ich glaube, dass das nicht machbar ist, weil es würde den Menschen wieder mit dem erhobenen Zeigefinger sagen, was richtig und falsch ist. Und der Mensch ist Konsum. Jetzt hätte ich fast gesagt konsumgeil, in seiner eigenen, ich lasse das jetzt einfach mal so,
ja.
In seiner eigenen Individualität. Und wir leben ja auch im Zeitalter der Individualisierung. Du kannst diesen Trend nicht aufhalten. Die Frage ist eben, wo noch Lücken sind und wo wir besser sein können als die anderen und wie wir zusammenarbeiten, statt uns zeit- und kapazitätenmäßig mit Verwaltung oder auch jammern, meckern und sonstigen beschäftigen.
Ja,
ich glaube einfach daran, dass Deutschland die Potenziale hat und ich glaube auch an die jungen Unternehmer. Es gibt so tolle Start-ups, die auch im Übrigen auch eine tolle Führungskultur haben. Ja?
Mhm. Mal vielleicht mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Bei uns, wir haben 19 GmbHs in der Unternehmensgruppe und jetzt kommt Datenschutzgrundverordnung, ja, mein altes Thema. Aber jetzt musst du das Thema ja wirklich, entweder muss jemand einstellen, der sich diesem Thema widmet, der unproduktiv ist, der wieder der Bürokratie Dienste erweist.
Ja, der Bürokratie dient, genau.
Das ist genau eine
schöne Formulierung, ja.
Wir haben es jetzt andersrum gemacht. Wir haben jetzt eine Kanzlei beauftragt, oder als gekommen ist, haben wir eine Kanzlei beauftragt, die uns dahingehend unterstützt, die uns das Konzept aufarbeitet und die Haftung dafür übernimmt. Das kostet wieder Geld, was vorher erwirtschaftet werden muss. Und so ein Konzern, die es ja eigentlich treffen sollte, ja, die stecken sowas von einfach weg. Da wird mal kurz ein paar Leute abgestellt, die hauen das Datenschutzgrundverordnung, hauen die mal kurz rein, dass es konform ist. Aber der Kleine, die Kleinstunternehmen, die du gerade eben angesprochen hast, die haben echt ein Problem. Und auch wir merken einfach, dass dieses ganze Thema Bürokratie uns so dermaßen hemmt in unserer Ausführung, in unserer Produktivität. Und es wäre schön, wenn wir das Geld einfach vielleicht versteuern könnten als Gewinn, damit auch mal die Gemeinde ein bisschen was davon abbekommt. Also das ist ja nicht nur für uns, sondern Mehrgewinn ist ja auch für andere da.
Aber das heißt, du sprichst im Grunde von Opportunitätskosten. Die Zeit, die du gerade investierst, die hättest du auch damit verbringen können, um dein Unternehmen zu entwickeln, am Unternehmen zu arbeiten und Umsatz zu machen.
Ich mache es ganz konkret. Unsere Unternehmensgruppe zahlt im Jahr ungefähr 7.500 € dafür, dass wir datenschutzkonform unterwegs sind. Mhm. Über eine Kanzlei. Diese 7.500 € hätten wir auch als Gewinn stehen lassen können und hätten darauf Steuern zahlen können.
Ja, hast du gut erklärt, ja. Das müsste man mal ausrechnen. Das fände ich eine spannende Aufgabe, eine spannende Rechenaufgabe für einen vielleicht Studenten, der Volkswirtschaft studiert oder so. Fände ich ganz spannend, dass man da mal auch wirklich vor Augen hat, was da an Power auch verloren geht.
Ja, gar keine
Frage. Schöne Idee, finde ich sehr, sehr gut.
Gut, jetzt haben wir so ein bisschen das Thema Bildung in den etwas jüngeren Jahren besprochen. Wie siehst du denn die Bildung oder die Ausbildung im Berufsleben? Wie sind wir denn da so drauf im Mittelstand?
Ja, das ist ein heißes Thema auch. Es ist unglaublich schwierig zu beantworten, weil ja immer mindestens zwei Seiten betroffen sind. Ne? Der eine sagt, unseren jungen Leuten mangelt es an sozialer Kompetenz. Das sehe ich auch persönlich immer sehr differenziert, weil wir waren ja alle mal 20, 21. Ich glaube, ich war damals auch keine Engel. Ich hatte allerdings Disziplinen und so weiter. Das war ja sozialisiert in meinem Alter und dass man dann auf keinen Fall zu spät kommt und so weiter. Aber wir waren damals auch schon selbstbewusst. Also ich sehe das mit unterschiedlicher Brille. Allerdings muss man natürlich auch, adressiere ich jetzt mal an die mittelständischen Unternehmen, da muss man zusehen, dass man für die junge Zielgruppe auch attraktiver wird. Also dieses ganze Thema Employer Branding ist unglaublich wichtig. Und das fängt eigentlich mit Kleinigkeiten an, die man in kurzer Zeit schon erledigt hat. Mit einer spannenden Webpage, mit spannenden Tools zum Beispiel. Also junge Leute brauchen Tools. Die erste Frage, die jungen Leute auch stellen, mit welchen Tools arbeite ich? Habt ihr ein Cloud-System für eine leichte Ablage? Oder wie kann ich an agilen Teams teilnehmen? Oder auch welche Tools gibt es, um den Workflow zu gestalten? Das kann man so und so sehen. Also ich finde, dass man die Perspektive der jungen Leute einfach reintragen muss in Unternehmen, weil das natürlich auch gerade was das duale Ausbildungssystem anbetrifft, was ja ein sehr gutes ist nach wie vor, dass man das da vielleicht sogar integrieren kann. Da sind wir wieder bei der anderen Seite, ja, also den Ausbildung oder den IHK als Ausbilder. Ich weiß es jetzt nicht, aber mich würde mal interessieren, wie digitales Learning oder digitale Kompetenz an sich, Tool-Kompetenz zum Beispiel, da als Lehrfach angeboten wird, zum Beispiel in den Berufsschulen. Ja.
Also wir selber haben ja auch Auszubildende. Ich kann das eigentlich gar nicht nachvollziehen, diese Aussage, dass die Generationen irgendwie immer langsamer werden und immer dümmer werden.
Ja, finde ich gut.
Denn wir Deutschen brauchen ja Schubladen, ne? Also wir müssen Schubladen auf,
genau, das meine ich.
Vorurteil
genau.
Rein, also Schublade zu.
Ja, ich weigere mich auch, das so zu sehen.
Ja, und wir haben tolle Auszubildende bei uns, tolle Menschen, die schon wissen, was sie wollen oder die noch auf dem Weg sind, aber die auf jeden Fall mit einer sehr großen Leidenschaft hierbei sind. Deswegen ist es für uns gar kein Generationending. Ja, sondern wir haben Leute hier, natürlich musst du die ein bisschen anders ansprechen. Wenn du auf Instagram und auf Facebook nicht da bist mit dem Unternehmen,
richtig,
dann existierst du nicht für die.
Genau.
Dann bist du raus.
Ganz genau.
Und dann kann ich mich aber nicht beschweren als Unternehmen, wenn ich sage, ich kriege keine Auszubildenden. Ja,
Das ist einfach die Anziehung, weil der Auszubildende kann sich noch das Unternehmen aussuchen. Es hat sich durch Corona natürlich auch verschlechtert für den Auszubildenden, ja, als Arbeitssuchender oder als Ausbildungsplatzsuchender. Aber genau das ist das, was du ansprichst. Ich persönlich finde auch, dass man da durch ein gutes Projekt einfach moderner werden sollte. Und es ist so, dass sich junge Leute auch von Sympathie angezogen fühlen. Das hat im Übrigen auch was mit Führungsstilen zu tun. Ja?
Total.
Es ist ja nun mal so, dass ein Vorstellungsgespräch auch zu 80%, sagen wir mal 50-80%, je nachdem, auch was mit Nasenfaktor zu tun hat.
Ja, natürlich. Ja? Wir sind Menschen, wir arbeiten noch als Menschen zusammen. Ne?
Genau. Und da sind die älteren Generationen vielleicht auch noch ein bisschen unterliegen so ihren eigenen Glaubenssätzen. Ne? Also genau, die junge Generation ist einfach, hat kein Benehmen, kann das. Es gibt da so einen schönen Spruch von Sokrates, ne? die jungen Leute schwatzen, haben keine Ahnung, sind nicht am Lernen interessiert. Das ist ja schon vor zigtausend Jahren dieser Glaubenssatz gewesen, aber es ist nicht so. Und du siehst auch mal selber hier, die Nadine ist ja auch nur ganz jung und was, wie toll die dabei ist. Und ich finde auch, dass man von jungen Leuten auch lernen kann. Und vor allen Dingen haben junge Leute uns eins voraus, das habe ich persönlich auch gesehen und erfahren, die sind unglaublich schnell.
Mhm. Und ich muss sagen, die stellen die richtigen Fragen zur richtigen Zeit.
Ja.
Also ich glaube einfach, diesen Engpass, den wir haben, beispielsweise, wir suchen jetzt Auszubildende. Jetzt kann ich ins Internet gehen und kann googeln oder kann ich mit anderen Unternehmern austauschen und ich frage einfach die Jugend, was müssen wir denn machen, damit wir interessant für euch sind? Und die Antworten liegen ja da. Also die liegen ja bei den Leuten, die muss ich noch fragen. Und das tun wir nicht. Wir denken ganz oft sehr kompliziert. Wir müssen da irgendwelche Analysen fahren, wir müssen Studien durchlesen.
Genau. Mhm.
Also wir sind doch Menschen, ne? Lass uns mal kurz mit einem Kollegen reden. Wir alle kennen in der Familie, im Bekanntenkreis Personen, die in einem Alter sind, die kann man noch fragen. Was müssen wir tun als Unternehmen, um für euch sichtbar zu sein?
Ja, da muss aber der eine oder andere schon ganz schön über seinen Schatten springen. Ich glaube auch, dass es leider so ein bisschen typisch deutsch ist. Das ist so ein bisschen deutsches Gehen, also so ein bisschen preußisch noch irgendwo was von uns drin, weißt du? Diese Offenheit, diese Lockerheit oder auch diese, dass man sein Denken auch mal ein bisschen verändert, dass man einfach mal, dann frag doch einfach mal, ne? Dieses Pragmatische, dann frag doch einfach mal, sie sind doch mal anders, dann schau doch mal, was da positiv dran ist, dass man das Positive erstmal sieht in jungen Leuten. Zum Beispiel die Kreativität oder die Unkompliziertheit oder diese, finde ich, wunderbare Community-Mentalität. Mhm. Ja? Ich finde das einfach toll, wie junge Menschen auch miteinander arbeiten. Die brauchen gar keine Teamseminare oder so, sondern es ist völlig selbstverständlich, wenn der eine was nicht kann, dann wird geholfen, dass man sich an Ergebnissen orientiert, dass man auch gar nicht mehr so, ich sag mal, hat man überhaupt noch Führungskräfte manchmal? Das frage ich mich manchmal. Und wenn, dann vielleicht in veränderter Form. Ne?
Mhm.
Da würde ich mir wirklich wünschen, dass viele Unternehmer ihr Denken auch so ein bisschen verändern, optimalerweise dann natürlich auch ihr Handeln. Und nur so kann man ja auch das Unternehmen retten. Wir brauchen ja junge Leute, die letztendlich auch dann unsere Fachkräfte sind.
Vielleicht auch nicht mehr mit Aufgaben führen, sondern nach Zielen führen.
Zum Beispiel.
Also das ist ja ganz einfach anzuwenden. Das ist der Rahmen, das ist das Ziel, daran könnt ihr euch bewegen.
Ganz genau.
Versuch mal.
Das ist eine ganz moderne Methode. Ich bin ja auch ausgebildete Trainerin. Genau das ist die Methode, die man übrigens auch super anwenden kann, wenn Leute im Homeoffice sitzen. Ne?
Mhm.
Das ist ja auch so ein Thema. Ne? Wie führt man denn nicht nur junge Leute, sondern generell Mitarbeiter, die im Homeoffice sitzen? Und wenn man dann gewohnt ist, also wieder alte Struktur, Glaubenssatz, mal gucken, auf die Finger zu gucken, ist ja, ich will es ja gar nicht verurteilen. Das ist ja, manchmal ist uns das ja gar nicht bewusst. Und der Alltag und der Stress verbietet uns ja auch diese Selbstreflexionen. Und letztendlich spricht man ja auch von kleinen Unternehmen, die manchmal gar nicht so Best Practice austauschen können. Ja, man spricht von Unternehmen, ich sagte das gerade, also 80% der Unternehmen in Deutschland sind Kleinstunternehmen und dann haben die eben nur 20 Mitarbeiter und die sind halt in der Routine gefangen und möchten halt, dass die Dinge erledigt werden, dass so ein alter Chef sagt, es ist mir scheißegal, Hauptsache es wird fertig.
Ja, ja.
Und man hat dann eben auch so einen Zwang vielleicht entwickelt, dass man alles kontrollieren muss. Aber genau das brauchen junge Leute nicht. Die möchten alleine gelassen werden, möchten kreativ sein, die möchten digital arbeiten, die möchten miteinander arbeiten und genau richtig, wie du sagst, eine gute Strategie, um junge Leute zu führen, ist, dass man einfach Ergebnisse erwartet und auf die Eigendynamik setzt, dieser Community.
Wenn wir erstmal wieder am Anfang von unserem Podcast zurückspringen und mal so ein bisschen so den Leitfaden verfolgen bis hierhin, könnte es dann sein, dass wir einfach zu bequem sind, die Probleme anzugehen? Wir reden immer von Entwicklung und warum nicht digitalisieren und warum nicht dies und warum nicht, warum arbeiten wir nicht an der Lösung? Warum brauchen wir Jahre dafür, um an der Lösung zu arbeiten? Sind wir zu bequem? Geht es uns zu gut?
Auch. Also eine sehr gute Frage, aber sehr komplexe Frage, weil es ja auch unsere Volkswirtschaft, wir sprechen natürlich immer die ganze Zeit hier von deutscher Volkswirtschaft, also nicht nur von Wirtschaft, sondern deutscher Volkswirtschaft auch. Ja und nein. Also Convenience ist natürlich in Deutschland sowas wie ein selbstverständliches Phänomen. Und wenn ich sage Phänomen, dann heißt das, dass es nicht jedem bewusst ist, weil wir eben auch die Außenbrille nicht haben. Natürlich geht es uns vergleichsweise gut. Auch in der Corona-Krise geht es uns noch vergleichsweise gut. Ja? Mhm. Wir haben einen hohen Lebensstandard, den wir uns in der Regel auch nicht selber erarbeitet haben. Das kommt auch noch dazu. Aber man wird natürlich auch blind mit der Zeit für das, was man hat. Und man wird auch undankbar, was ich persönlich auch, das ist so meine persönliche Meinung. Also ich bin immer jeden Tag dankbar für das, was ich habe.
Es ist ja, da.
Genau. Aber uns geht es zu gut, würde ich sagen, generell in einigen Nischen ja. Das ist dann diese klassische Convenience-Zone. Das weißt du und ich. Wenn wir selber, selbst wenn wir jetzt mal als Geschäftsführer, Unternehmer mal ein bisschen undiszipliniert sind oder wir merken, eigentlich hätten wir mehr machen können, dann ist das nicht gleich Convenience-Zone. Aber wir sind einfach, ich bringe es mal so, wir haben so eine Art Alltagsroutine, in der wir uns manchmal auch verstecken. Ja, und die Routine ist ja gefährlich. Wenn wir uns in der Routine befinden, heißt das, dass der Betrieb läuft, aber wir vergessen halt, den Betrieb zu entwickeln. Und das liegt an den Kapazitäten, aber auch an der Zeit, die uns geraubt wird durch das Thema, was wir eben hatten. Und da sind wir ganz klassisch im Mittelstand. Um das mal auf den Punkt zu bringen, Mittelständler geht in der Regel im Alltag unter, weil er eingespannt ist, im Unternehmen arbeitet, statt am Unternehmen arbeitet. Und ein Unternehmer sollte gestalten, statt verwalten. Und das ist eben einmal die eine Sichtweise, das sieht dann, was zu Unbeweglichkeit führt, aber auch dazu führt, dass man nicht unbedingt jetzt an die Zukunft andocken kann. Ne? Weil Innovativität, Kreativität wird nicht ausreichend gemacht in den Betrieben. Und Kreativität ist ja nicht das Design oder schicke Modedesign, sondern Kreativität heißt ja im Sinne des Wortes Creatio, Schöpfung. Und ein Unternehmer muss ständig was Neues schöpfen und erfinden. Das heißt, er muss sein Unternehmen entwickeln, er muss flexibel sein und auf Märkte eingehen können. Ja, die Convenience-Zone sieht man vielleicht auf der anderen Seite. Da sieht man natürlich, wie ich sagte, in jedem Menschen. Ich bin auch mal faul, ganz klar, aber dass man vielleicht hat man sich dort einfach mal verdient. Die Bequemlichkeit ist vielleicht mehr eine Art der Betrachtung, der ganzheitlichen Betrachtung, dass man einfach pennt.
In so einem Trott
so
ist
lange,
vielleicht, ne?
Genau, jetzt habe ich es. Man fühlt sich so lange wohl, bis man in Not gerät.
Und ein paar Unternehmer sind in Not geraten und mussten was tun.
Richtig.
Die haben es uns vorgemacht, wie es geht, ne?
Genau, aber das meine ich jetzt auch, was unsere Politik anbetrifft.
Oh.
Seien wir doch mal ehrlich, uns geht's doch noch gut. Uns geht's doch noch gut. Und ich habe gerade heute Morgen auch eine Rede von Spahn gehört. Da hat er sich so ein bisschen selber gelobt. Selbst das finde ich okay, weil auch wir neigen dazu, immer das Negative zu sehen, was ja auch nicht konstruktiv ist und was auch nicht zu einem konstruktiven Austausch führt. Aber wenn ich dann sehe, dass wir auf der einen Seite ein Sozialsystem haben, welches einigermaßen gut ist, wenn ich sehe, dass unser Budget meistens also zu 80% Transferleistungen sind, dann sehe ich, dass das auch in die falsche Richtung geht, weil wir müssen einfach mehr investieren. Wenn ich dann sehe, dass viele Unternehmen rausfallen aus unserem Sozialsystem, Selbstständige komplett rausfallen, die wirklich von der Selbstständigkeit in Hartz IV landen, ja, und dann gnadenhalber auf die Abgabe eines Vermögensstatus verzichtet wird. Und wenn jetzt die Aufhebung der Insolvenzantragspflicht erfolgt ist, ist sie ja bereits seit 1.5., dann gehe ich es noch weiter und sage, hallo, hier gibt es sowas wie eine Geschäftsführerhaftung. Habt ihr da mal dran gedacht, liebe Politiker? Den Leuten wird Haus und Hof weggepfändet, weil sie durch Corona nicht mehr leben können, nur durch Corona. Wo landen die denn im sozialen System?
Das sind die Kollateralschäden, ne?
Das sind die Kollateralschäden. Aber nee, sind sie eigentlich nicht. Und weißt du warum? Weil diese Unternehmer nicht systemrelevant sind.
Oh, ja.
Ja. Bitte, Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. Ne? Aber da muss mehr gemacht werden. Und ich sage es nochmal selber, selbst wenn es da nicht mehr gemacht ist, ich erwarte einfach von unseren Politikern und von unserer Gesellschaft Minimum mehr Mitgefühl und Respekt. Da kann man sich zwar nichts verkaufen, aber das, finde ich, ist in dieser Corona-Krise noch schlimmer geworden, aber auch zwangsläufig, logischerweise schlimmer geworden, dass jeder nur noch an sich selber denkt.
Und jetzt versucht man die Start-up-Kultur in der jetzigen Phase hochzuhalten.
Ich glaube an die Start-up-Kultur von Deutschland, weil sie genau in die richtige Richtung geht. Genau in die Themen, die wir gerade hatten. KI, 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 KI. Wenn du das siehst, wie auch Investorengelder, wie viel Investorengelder momentan auf dem Markt sind. Warum? Weil das Geld ja nicht mehr verzinst wird. Ja? Mhm. Das läuft alles in die Unternehmen rein. Wir haben so viel Geld auf dem Markt wie noch nie. Von Investoren, aber auch nicht von deutschen Investoren, sondern US-Investoren und chinesischen Investoren. Aber in was investiert man denn? In Schlüsseltechnologien oder KI? Oder hoffentlich Ökotechnologie? Wir stehen ja jetzt vor einer großen Veränderung. Ja, wahrscheinlich, selbst wenn wir jetzt eine grüne Regierung bekommen oder mit Regierung, dann hoffe ich doch zumindest, dass die Ökotechnologie jetzt da auch gepusht wird, dass wir die deutschen Unternehmen den Bereich Ökotechnologie hoffentlich doch weltweit als Marktführer beherrschen und belegen. Ja? Aber wir haben eben diese Borniertheit, dass wir einfach da nicht in die richtige Richtung gehen können, weil wir eben auch unsere Schulen nicht mitspielen und so weiter und so fort. Aber eben nochmal zu deiner Frage. Es ist wirklich so, dass viele Geschäftsführer durchfallen. Ich wünsche mir einfach von der Gesellschaft, die ja leider noch egoistischer geworden ist, weil sie egoistischer werden musste. Natürlich muss man zusehen, wo man bleibt. Und da wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Mitarbeit von der öffentlichen Verwaltung, von dem Mitdenken. Und wenn es nur Freundlichkeit ist, also ich habe selber so viel unfreundliche, grottenhaft schlechte Serviceorientierung erlebt bei Behörden und wenn es auch nur beim kleinen Sachbearbeiter ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, überlegt mal, wo das Geld herkommt.
Ja.
Überlegt mal, wie es den Leuten am anderen Ende des Hörers geht. Ich möchte es nicht verallgemeinern, sorry, das ist jetzt vielleicht ein bisschen emotional, aber ich kann wirklich sagen, dass es nahezu repräsentativ ist, dass man hier wirklich diese zwischenmenschlichen Dinge wie Freundlichkeit, ein bisschen Mitgefühl einfach ein bisschen verstärken könnte von allen Seiten. Würde ich mir auch von unseren Politikern wünschen, würde ich mir sogar von bis hin zu den Kommunen wünschen. Wenn ich eine Auskunft haben möchte, dann möchte ich auf eine Homepage gucken, wo ich sofort und tagesaktuell Informationen finde, wo ich Appelle sehe von Politikern, die sagen, danke, dass ihr mitspielt, danke, dass ihr euch an die Regeln haltet, danke, dass ihr euer soziales Leben so reduziert, nur für das eine Ziel, aha, auf einmal können wir doch wieder Ziele verfolgen gemeinsam, dass dieses Scheißvirus endlich verschwindet aus unserer Gesellschaft. Und das fehlt mir. Das fehlt mir einfach. Und das sind Menschen, die ihre Besoldung kriegen. Wir haben jetzt gerade wieder aufgestockt. Ja? Also es werden ja sehr viele Beamte eingestellt in der Bundesregierung, was ich den Leuten auch gönne. Aber was mir eben fehlt, ist einfach dieser Blick in Richtung Realität, realistische Welt, zu den Menschen, zu den Unternehmern, die leiden, ackern, klotzen und eben nicht meckern. Und da hätte ich mir irgendwie ein Wort schon gewünscht für ein Dankeschön oder toll, dass ihr da seid, dass ihr euren Mann steht und danke, dass ihr unsere Auflagen einhaltet. Denn die sind ja manchmal auch nicht so ganz ohne. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel an die Vorhaltung der Teste denkt, das ist ja jetzt Gesetz. Also Unternehmer müssen die Corona-Tests vorhalten. Von heute auf morgen kann man sich vorstellen, was da los ist. Auf einmal sind Tests auf dem Markt, die man vielleicht ja, von hier oder von da kommen. Beschaffung auch wieder ein Thema, aber die Mitarbeiter sind nicht verpflichtet, Tests zu machen. So, jetzt mach das mal.
Wir sind ja mittendrin, ne? So, wir können ja davon erzählen. Ne? Und,
genau.
Und konkret, die kommen natürlich aus China, ne? Klar. In jeder Packungsbeilage drin, made in China. Das ist natürlich so ein Thema, du wirst jetzt mit dieser Auflage bombardiert. Also nochmal, also die Unternehmen, die sich noch einigermaßen gut über Wasser halten konnten in dieser Corona-Zeit, die werden jetzt trotzdem indirekt damit in Beschlag genommen. Denn jetzt kommt natürlich das Thema Arbeitsschutz. Wir haben jetzt auch vor kurzem eine Durchsuchung hier gehabt. Also da wurde von der Landesregierung kam eine Dame vorbei, die hat geguckt, ob denn die ganzen Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Gott sei Dank haben wir uns da relativ gut angestellt, haben eine Auflage bekommen, 3 CO2-Messgeräte aufzustellen. Das war's. Also das war relativ gut, aber das hat ja auch sehr, sehr viel Konsequenz mit sich. Ja,
ja.
Nämlich,
absolut.
Du
ja.
musst die Räumlichkeiten, ja. Die Abstände musst du einhalten, du musst die Räumlichkeiten dementsprechend darstellen. Du musst sehr, sehr viel Geld wieder investieren in die Infrastruktur. Jetzt geht es weiter mit den Tests. Also wir haben knapp 200 Mitarbeiter. Wenn die zweimal die Woche einen Test haben wollen und ein Test kostet, keine Ahnung, zwischen 3,50 Euro und 6 Euro.
Ja, ja.
Das wird teuer.
Und das ist eben genau das, was ich auch meine. Es ist so selbstverständlich, dass ein Unternehmer, das sind 7 Milliarden im Monat, wenn ich mich nicht täusche, zumindest nach meinen aktuellen Erkenntnissen, das ist einfach selbstverständlich, der Unternehmer zahlt ja.
Ja.
Genau das ist richtig. Und das darf nicht sein, weil das Geld, was gezahlt wird, muss erstmal erwirtschaftet werden, optimalerweise mit motivierten Mitarbeitern, wenn man gute hat, wenn man welche kriegt, wenn man ein guter Ausbildungsbetrieb ist.
Genau so ist es.
Und das ist eben genau ein super Beispiel, was ich meine. Es ist einfach alles so selbstverständlich. Und da sind wir auch wieder bei der Convenience-Zone. Wir leben in einer ganz selbstverständlichen Welt und wir wissen nicht, wie lange die noch hält, weil wir sind auf dünnem Eis. Das waren wir vorher schon, sagte ich gerade. Das muss sich dringend, dringend ändern, finde ich. Und das hat, vieles fällt ja mit einer, fängt ja mit einer persönlichen Einstellung an. Einstellung, Verhalten, Resultate, wenn man es jetzt mal psychologisch sieht. Und da wundere ich mich manchmal, warum man hier Einstellung gegenüber, gerade gegenüber diesen kleinen mittelständischen Unternehmen, die natürlich nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie ein großer Konzern, die natürlich auch nicht so systemrelevant sind, wenn es um Steuern oder Abgaben geht, die natürlich nicht systemrelevant sind, weil sie natürlich auch nicht so eine große Lobby haben wie ein großer Konzern, der mal eben drohen kann, 2000 Leute zu verlassen oder das Land zu verlassen. Ja? Und da finde ich, das, was uns alle doch immer noch ausmacht, ist die Menschlichkeit auch wieder gefragt. Und das ist ein kleiner Schritt für die Menschheit, sage ich jetzt mal. Jeden Tag mal ein nettes Wort gegenüber, auch mal selber positiver denken, persönlich positiver werden, mal auch sich Mühe geben, einem Menschen zu helfen, wenn er mal Hilfe braucht. Das ist die eine Seite. Was ich auch richtig finde, was du gesagt hast, überleg mal, was du gerade mir für eine Story erzählt hast. Du bist Unternehmer, du bist hier auch, du hast wie viele Auszubildende im Übrigen?
5.
Ja, super Zahl. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man überhaupt noch Auszubildende einstellt. Ich weiß nicht, ob du es kennst, die aktuelle Zahl, wie viel Handwerker Deutschland momentan braucht. Ich habe es vorgestern gelesen. Weißt du, wie viel es sind?
Nee, bin gespannt.
65.000 Handwerker fehlen in Deutschland. Das ist auch wieder so ein Riesenthema. Jetzt komme ich aber noch mal zum Punkt. Prüfung. Ne? Ich kenne Unternehmen, die hatten dreimal in der Woche eine Prüfung von 3 unterschiedlichen Stellen. Das zehrt an Nerven, das zehrt an Kapazität. Muss das sein? Ja, ich weiß, jeder hat seinen Grund. Es ist natürlich auch ein guter Grund, dass man auf Qualität achtet oder ISO oder dass man natürlich auch gerade jetzt die Corona-Vorschriften einhält. Aber muss das denn wirklich sein? Muss das denn wirklich sein, dass 3 Prüfungen auf einmal in einem Betrieb stattfinden? Jetzt gehe ich noch mal einen Schritt weiter und ich schaue mal in andere Länder. Wenn man nicht weiß, was zu tun ist, um ein Gesetz oder eine Verordnung einzuhalten, warum gibt es dann nicht sowas wie eine Homepage, wie eine Checkliste, in der man einfach mal Klick macht, runterlädt und sagt, das ist Gesetz, das musst du machen. Frage an dich, gibt es sowas für dich in Deutschland, eine Checkliste?
Nein.
Ja. So, und wo ist da die positive Intention? Bin ich jetzt mal ganz provokativ. Es wäre doch so einfach.
Es sind viele Dinge, die wären so einfach, wenn man da ein bisschen pragmatischer rangeht.
Ja.
Aber das ist halt irgendwie, naja, aus diversen Gründen geht es einfach nicht. Angela, wir haben jetzt den Ritt hier quer über diverse Themen vollzogen, aber es war sehr, sehr spannend, mit dir da mal einzutauchen und wir werden bestimmt noch weitere Folgen mit dir drehen. Ich würde jetzt hier gerne einen Cut machen, denn wir haben schon einiges an Zeit, glaube ich, runter und bedanke mich ganz herzlich, dass du hier unser Gast warst. Wir hoffen, wieder von dir zu hören. Bis dahin alles Gute.
Lieber Stefan, wir haben uns toll unterhalten, aber es war wunderschön. Ich habe das auch genossen und das ist ja auch das, was wir wollten, dass wir einfach mal offen und ehrlich darüber sprechen, was bewegt, was betrifft. Und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich für die Einladung. Es war alles sehr spontan, aber manchmal sind die spontanen Dinge einfach die besten. Und danke nochmal überhaupt, dass ich die Gelegenheit haben durfte, hier bei euch zu sein, in diesem tollen Studio. Und ich bin gerne wieder bei euch und vor allen Dingen wünsche ich euch und dem ganzen Team alles, alles Gute. Ihr seid eine tolle Firma, ihr habt mir sehr imponiert und ihr macht es richtig, geht weiter so und bleibt weiter modern und digital. Ihr macht ja alles richtig und ich wünsche euch alles, alles Gute und freue mich total auf ein nächstes Gespräch mit euch.
Super, Dankeschön. Bis dahin. Ciao.
Ciao, ciao. Mach's gut. Tschüss.